Wir studieren Vers für Vers durch das Matthäusevangelium und wir sind gerade in der Bergpredigt in Matthäus 5. Wenn ihr eine Bibel braucht, könnt ihr euch gerne eine ausborgen von hinten. Und ich schaue auf die Uhr und ich merke, ich werde heute nie mehr das schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Mit dem vielen Programm, was vorher gelaufen ist. Also wir werden heute ein bisschen improvisieren, gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass der Herr trotzdem die Anwendung, das für uns heute hat, was wir heute brauchen. Das ist übrigens eine furchtbare Art, eine Predigt zu beginnen, gell, mit einer Entschuldigung. Eigentlich haben wir eine super spannende Frage heute. Frage ist, was ist eigentlich das Wesen von Religion oder Glauben, wenn wir so sagen wollen? Worum geht es im Wesentlichen? Was heißt es, in unserem Fall konkreter Christ zu sein? Wie würdest du die Frage beantworten? Wir sehen, dass Menschen ganz unterschiedliche Antworten drauf geben würden und meine Liste hier ist sicher nicht vollständig. Aber es gibt diejenigen, die eher so eine philosophisch, theoretisch, geistige Herangehensweise haben. Die sagen, Glauben ist vor allem was, was mit meinem Denken zu tun hat, ist eine innere Haltung oder vielleicht sogar eine Philosophie, irgendwie eine Lebensphilosophie. Also ich könnt ihr erstens an so Namens- oder Kulturchristen, nenne ich sie mal, denken. Die so dieses Denken haben, ja, ich bin Christ, weil ich lebe im christlichen Abendland. Ich bin vielleicht offiziell das Mitglied einer Volkskirche, getauft als Baby, konfirmiert. Ich heirate in der Kirche, werde begraben von der Kirche, vielleicht gehe ich sogar mal zu Weihnachten in einen Weihnachtsgottesdienst oder zu einem Mai-Umzug, so traditionelle Dinge. So, das ist so Teil meiner kulturellen westlichen Identität, vielleicht auch Teil meiner politischen Identität. Ihr wisst, wir haben Parteien, die haben ein C im Namen, was für christlich stehen sollte, zumindest. Aber im Prinzip hat das alles nicht sehr viel mit Gott zu tun. Solche Menschen sind oft sehr liberal in ihrem Denken, sehr unbestimmt, wenn es zu konkreten Glaubensaussagen kommt. Zum Beispiel, wenn sie gefragt werden, glaubst du an die Auferstehung Jesu Christi? Glaubst du an Wunder? Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Dann würden sie da nicht unbedingt zustimmen. Glaube ist nicht was, was ihr Leben prägt, ist nicht eine Beziehung zu Gott. Also zum Beispiel, so sind nur 70% der Evangelischen in Deutschland und 78% der Katholiken, 58% der Deutschen insgesamt, würden die Frage bejahen, dass sie an einen Gott glauben. Ist interessant, oder? Wenn nur 70% der Christen sagen, ich glaube überhaupt an einen Gott. 34% der Deutschen würden bejahen, dass sie an die Auferstehung Jesu glauben. Das sind doch ziemlich grundlegende Dinge, oder? Sollte man meinen, für einen Christen. Paulus in 1. Korinther 15 sagt uns, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir nicht gerettet. Dann sind wir noch in unseren Sünden. Also wir sehen schon, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich bin Christ, aber für sie bedeutet das was anderes, als was die Bibel uns sagt. Die Sadduzäer zur Zeit Jesu, die könnte man vielleicht so in diese Kategorie einordnen. Sehr liberales Denken, eher so kulturorientiert. Zweitens gibt es aber auch eine gläubige Variante von dem theoretischen Christentum, sage ich mal. Das wären dann Menschen, die würden alle solche Fragen bejahen. Das ist, was Religion oder Glaube für sie vor allem bedeutet, das für Wahrheiten von Glaubenssätzen. Also zustimmen zu einem Glaubensbekenntnis, zu irgendeinem theologischen System. Diese Leute können auch sehr gut diskutieren, sehr intellektuelle, theologische Diskussionen führen. Und die Betonung so in ihrem Glaubensleben ist vor allem ja auf Glauben und nicht so wirklich auf Werken, auf das, was sie tun. Die würden dann auch so Verse betonen, wir sind gerettet durch Glauben allein, aus Gnade allein. Und das stimmt. Aber auf der anderen Seite, das Problem ein bisschen ist, ihr Glaube wirkt sich nicht wirklich sehr viel auf ihr Leben aus. Sie glauben theoretisch an die Macht des Gebetes, aber sie beten nicht viel. Sie glauben an Himmel und Hölle und dass Jesus allein uns rettet, aber sie evangelisieren nicht viel. Sie glauben an Nächstenliebe und dass Barmherzigkeit wichtig ist, aber sie denken vor allem nur an sich selbst und nehmen sich keine Zeit für andere Menschen und geben nicht viel, sind Materialisten. Und es gibt diejenigen, die wissen, dass Gott Sünde hasst, aber sie haben kein großes Problem damit, bewusst in irgendeinem sündigen Lebensstil zu leben, gegen das, was Gott sagt, ungehorsam zu lügen, zu betrügen, vor der Ehe zusammenzuleben, haben fast so eine gnostische Einstellung, dass sie sagen, hey, solange ich das Richtige glaube, ist es ziemlich egal, ist es nicht so wichtig, wie ich lebe. Und Jakobus würde zu diesen Menschen sagen, Glaube ohne Werke ist tot. Machst du dir selber was vor? Ein echter, ein rettender Glaube ist praktisch, ist lebensverändernd. Jesus hat seine Nachfolger im Missionsbefehl dazu aufgerufen, nicht Gläubige zu machen, theoretisch Gläubige zu machen, sondern er hat sie aufgerufen, Jünger zu machen, Nachfolger zu machen. Jesus hat gesagt, geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, also zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Also Christentum ist was Praktisches. Das hat es mit unserem Leben zu tun. Nicht nur was Theoretisches. Und auf der anderen Seite gibt es so eine sehr praktische, aktive Version von Religion, auch von Christentum. Vor allem vielleicht auf der anderen Seite vom Pferd. Da gibt es, ich würde es so nennen, das sozialliberale Christentum. So Christsein ist Gutes tun. Diese Philosophie, so bin ich aufgewachsen in dieser Tradition. Das wurde da jede Woche gelehrt. Und wir haben letzte Woche das von Jesus gehört, dass wir Licht sein sollen. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also das ist gut, das ist richtig, das ist wichtig. Ja, Gutes tun gehört ganz sicher zum Nachfolgen von Jesus. Aber die Betonung hier in dieser Tradition ist auf dem Tun. Sind theologisch auch eher liberal, also würden vielleicht nicht an die Auferstehung Jesu glauben, nicht bejahen, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Jesus der einzige Weg ist, würden vielleicht sogar nicht mal unbedingt in den Gottesdienst gehen. Aber diese Menschen sind sehr sozial und sehr karitativ, aktiv, machen ein freiwilliges soziales Jahr, engagieren sich ehrenamtlich bei der Caritas und der Flüchtlingshilfe und der Feuerwehr und beim Roten Kreuz und sind bereit zu geben, sitzen in irgendwelchen Friedenskreisen und Dritte Weltkreisen drinnen, bauen Krankenhäuser und Waisenhäuser und haben Patenschaften für Waisenkinder. Und das ist alles ganz, ganz wunderbar. Aber ihr Glaube, ihre Religion, wenn man so sagen wollen, beschränkt sich vor allem auf das Tun, auf das Gutes Tun. Und da sehen wir im Neuen Testament schon auch die Wichtigkeit von Glauben und von der reinen, von der wahren Lehre, alle diese Verse. Und es gibt auch eine gläubige Variante dieses Werkschristentums, nenne ich es mal, und das würden wir Gesetzlichkeit nennen. Menschen, die ihren Glauben oder ihre Religion vor allem ausschließlich so verstehen, dass es um das Halten von bestimmten Verhaltensregeln oder bestimmten Vorschriften geht. Das finden wir auch im Islam. Der Islam ist eine unglaublich gesetzliche Religion. Äußere Vorschriften halten. Im Judentum zur Zeit Jesu wären das die Pharisäer gewesen, die diese Art von Religion gelebt haben. Die hatten tausende kleine Regeln und Vorschriften über das Alte Testament und weit darüber hinaus. Also Gott hat zum Beispiel in seinem Gesetz gesagt, sie sollen den Sabbattag heiligen. Und sie haben ganze Bücher gehabt, was es heißt, den Sabbat zu heiligen. Und da ist Jesus auf den Konflikt gekommen mit ihnen, weil sie zum Beispiel gesagt haben, ja, am Sabbat darf man zwar ein Leben retten, aber du darfst nichts zur Heilung von irgendjemandem beitragen. Oder es war genau festgelegt, wie viele Schritte du gehen darfst am Sabbattag, um das Gesetz nicht zu brechen. Und setzt sich bis heute fort, dieses gesetzliche Judentum. In Israel haben sie diese Sabbataufzüge in den Hotels, dass du am Sabbat keinen Knopf drücken musst. Der fährt immer rauf und runter, bleibt in jedem Stockwerk stehen. Weil es gibt ja im alttestamentlichen Gesetz, wenn es darum geht, den Sabbattag zu halten, da heißt es, du sollst kein Feuer machen, also du sollst nicht kochen eigentlich, ne? Nicht arbeiten, sondern ruhen. Und sie nehmen das so weit, du sollst kein Feuer machen, wenn du da jetzt einen Knopf drückst beim Aufzug, dann könnte das einen elektrischen Stromkreis schließen und da könnte irgendein Funke überspringen und dann hättest du Feuer gemacht am Sabbat und das ist nicht erlaubt. Also dieses Denken, ganz viele gesetzliche Regeln und Jesus hat das ganz klar herausgefordert. Da hat er ständig Stress gehabt mit diesen Pharisäern, weil er sich nicht an ihre vielen dummen kleinen Regeln gehalten hat. Er hat ihnen so schöne Worte gesagt, wie ihr seid wie weiß gestrichene Gräber, außen schön, aber voll mit Totengebeinen, außen hui, aber innen seid ihr pfui. Es geht nicht nur um äußerliche Religiosität, das Halten von Regeln, es geht Gott um unser Herz und unsere Motivation, warum tun wir das, was wir tun. Und das sehen wir schon im Alten Testament. Der Herr hat zu Samuel gesagt, sieh nicht nur auf das Äußere, der Mensch sieht das Äußere, aber Gott sieht auf das Herz. Und das sehen wir auch in dem alttestamentlichen Propheten, dass sie diese rein äußerliche Religiosität verurteilt haben. Das wichtigste Gebot, das erste Gebot ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Darum geht es ihm. Gott will Beziehung, er will Gemeinschaft, er will Vertrauen, er will Liebe. Und das drückt sich in Gehorsam und Nachfolge aus. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Es gehört zusammen, aber Gehorsam aus der Beziehung heraus, aus dem Herzen heraus. Und in den Seligpreisungen hat Jesus ja schon das Herz, den Charakter angesprochen. Seligpreisungen, da geht es vor allem um unsere Einstellung im Herzen. Aber wenn Jesus da zum Beispiel drüber spricht, dass wir Barmherzigkeit üben sollen oder dass wir Friedensstifter sein sollen, dann ist das auch sehr, sehr praktisch. Aber die große Frage für die Jünger, und die waren ja alle Juden zu dem Zeitpunkt, war jetzt, wo der Messias da ist, was ist jetzt unsere Beziehung zum alttestamentlichen Gesetz? Denn ihr wisst, es gibt im Alten Testament viele Regeln und viele Vorschriften, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Wie ist das jetzt, wo Jesus der Messias da ist? Ist das noch für uns relevant? Auch für uns heute als Christen? Und manche Christen würden da unterschiedliche Antworten geben. Es gibt diejenigen, die lehren, sind eher so Splittergruppen, aber die lehren, dass Christen den Sabbat halten müssen, also am Samstag Gottesdienst feiern müssen und diese Regeln halten müssen und so weiter und so fort. Und Jesus wird das jetzt ansprechen. Lasst uns lesen die Verse 17 und 18, so weit werden wir vielleicht heute kommen. Da sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das Alte Testament. Haben sie damals als das Gesetz und die Propheten bezeichnet. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das waren so kleine Zeichen in der hebräischen Schriftsprache. Wir würden vielleicht sagen, so wie ein I-Pünktchen heute oder der kleine Strich im T oder was das große Q von dem großen O unterscheidet, ein kleines Strichlein. Jesus sagt, Himmel und Erde werden nicht vergehen. Oder bis Himmel und Erde vergehen, soll nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Die Pharisäer haben Jesus oft beschuldigt, dass er das Gesetz gebrochen hat. Er hat sich nicht gekümmert um ihre Regeln. Jesus hat auch oft über das Reich Gottes gesprochen als ein geistliches Reich, nicht ein irdisches Reich, wie sie es erwartet haben. Und ihr wisst, wir finden im alttestamentlichen Gesetz auch das Strafrecht und das Zivilrecht der Nation Israel. Das Volk ist Israel. Das gilt auch nicht unbedingt 1:1 für uns heute. Aber wie ist das Verhältnis zum Alten Testament? Vor allem zur Tora, zum Gesetz. Ich hoffe, ihr habt vorausgelesen im Kapitel 5. Und wenn wir diesen Abschnitt hier durchlesen, dann können wir gar nicht übersehen, dass Jesus hier mit ganz großer Autorität spricht. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch, große Autorität, das ist die Autorität des Gesetzgebers. Jesus ist Gott, er ist der Gesetzgeber. Und er sagt dann mit derselben Autorität, der Autorität Gottes, wie es gemeint war, das, was Gott da gesagt hat im Gesetz. Und er legt es aus und er korrigiert dieses rein äußerliche, gesetzliche Herangehen der Schriftgelehrten, der Theologen damals und der Pharisäer. Aber er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also Jesus, der Messias, steht nicht im Widerspruch zum Gesetz, zu den Propheten, zum Gottes Wort im Alten Testament, sondern er ist die Erfüllung des Gesetzes. Das ganze Alte Testament weist auf ihn hin. Ohne ihn ist es unvollkommen, ohne ihn ist es unerfüllt. Und ein Aspekt davon ist, im Alten Testament gibt es hunderte Prophetien über den verheißenen Messias, den verheißenen Retter, aus welcher Familie er kommen wird, wann er kommen wird, wo er geboren wird, wo er wohnen wird, was er tun wird, wie er sterben wird, ganz kleine Details davon. Und alle diese Prophetien wurden erfüllt durch Jesus Christus, bis ins kleinste Detail. Das ist ein Aspekt. Und ich denke, es ist hilfreich, wenn wir an dem Punkt uns bewusst machen, dass es unterschiedliche Arten oder Kategorien gab von Gesetzen im Alten Testament. Also abgesehen jetzt von dem Strafrecht und dem Zivilrecht für das Volk Israel. Da gab es erstens rituelle Gesetze, Opfervorschriften, Priester, das Heiligtum, Beschneidung, Essensvorschriften, Reinigungsrituale, die sie da durchmachten mussten. Und das Neue Testament sagt uns ganz klar, diese rituellen Gesetze sind erfüllt durch Jesus Christus. Die sprechen von ihm und von seinem Werk am Kreuz für uns, seinem Werk der Erlösung. Hebräer 8, Vers 5, sie sind ein Schatten der himmlischen Dinge. Kolosser 2 spricht von Speis, Opfer und Trankvorschriften, von Festen, von Sabbaten. Und da heißt es, Kolosser 2, Vers 17, diese Dinge sind ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Körper selbst aber ist der Christus. Na, ein Schatten weist auf einen Körper hin. Wenn wir spazieren gehen mit den Kindern und die Sonne tief steht, dann sieht man oft so schön den Schatten von sich selbst und die Kinder versuchen dann auf den Schatten draufzusteigen. Und das ist recht lustig, aber der Schatten, die Tatsache, dass da ein Schatten ist, weist darauf hin, dass ein Körper ist. Der Schatten ist nur da, weil da irgendwie was anderes ist, was den Schatten wirft. Und diese rituellen Vorschriften im Alten Testament und Opfer, all diese Dinge, der Altar, sind ein Bild, ein Schatten sozusagen für das Echte, was da ist. Altar, Opfer sprechen konkret von Jesus als dem Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Jesus war unser Opfer, ein für allemal. Also der Schatten des Kreuzes, wenn man so sagen wollen. Hebräerbrief sagt uns, der Sabbat ist ein Bild für unsere Ruhe, die wir in Jesus Christus haben können. Wir können in seinem Werk für uns von unseren Werken ruhen. Wir müssen uns nicht selbst erlösen, irgendwie zu Gott hinarbeiten. Und das beantwortet auch die Frage, ob wir den Sabbat halten müssen. Heute als Christen, die Antwort ist ganz klar, nein, weil es in Jesus erfüllt ist. Aber es ist gut für uns, wenn wir irgendeinen Ruhetag haben, einmal in der Woche. Das ist schon noch gut für uns. Aber all diese zeremoniellen Gesetze sind erfüllt. Wir sind denen nicht mehr unterworfen. Das sind Bilder, das sind Illustrationen für das Werk Jesu für uns. Die waren ein Schatten von Jesus. Und weil sie in Jesus erfüllt sind, sind sie auch erledigt. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Deswegen haben diese Dinge keine Bedeutung mehr für uns. Wir kommen nicht mehr mit dem Schaf hier in den Gottesdienst und opfern das. Nee, das war ein Bild. Daran sind wir nicht mehr gebunden. Jesus hat uns freigesprochen von diesem Aspekt des Gesetzes. Anderes Beispiel sind diese Essensvorschriften, Speisevorschriften. Jesus hat es aufgehoben. Also preis den Herrn, du kannst heute nach Hause gehen, wenn das Wetter schön genug ist, und ein Steak grillen und sagen, danke Jesus für dieses Schweinesteak und es genießen. Zweite Kategorie von Gesetzen ist das moralische Gesetz. Also diese Aussagen, wo es darum geht, was ist richtig, was ist falsch. Also etwa die 10 Gebote, wenn wir jetzt das Sabbatgebot jetzt mal außen vor lassen. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter. Dieses moralische Gesetz entspringt aus Gott selbst, aus seinem Charakter, aus seiner Natur. Gott ist die Wahrheit in Person. Deshalb ist es falsch zu lügen. Gott ist treu, deswegen ist Untreue falsch, also Ehebruch zum Beispiel. Gott ist das Leben, er ist unser Schöpfer, er ist der einzige Herr über das Leben, deswegen ist Mord falsch. Und ihr wisst, unser Gott ändert sich nie. Deshalb ist auch dieses moralische Gesetz, das moralische Gesetz dieses Universums und wird sich nie verändern. Und Jesus hat es auch nicht aufgehoben. Das gilt für uns heute noch. Das, was vor 4000 Jahren falsch war im Gesetz des Mose, das ist auch noch heute falsch. Und das, was damals richtig war, ist auch noch heute richtig. Dieses moralische Gesetz ändert sich nicht und es kann nicht verändert werden. Ich meine, wir in unseren Staaten heute, okay, wir haben vielleicht Gesetze, die damit nicht mehr übereinstimmen. Und unsere Gesellschaft nennt vielleicht richtig falsch und falsch richtig, aber deswegen wird sich die Wahrheit nicht verändern, deswegen hat sich das moralische Gesetz nicht verändert. Das heißt nur, dass unsere Gesetze oder unsere Gesellschaften teilweise unmoralisch geworden sind. Also zum Beispiel, wenn Mord an Ungeborenen erlaubt wird oder sogar als Menschenrecht proklamiert werden soll. Die UNO und die EU, die pushen da gerade heftig dran. Oder Ehe für alle. Ne, ist ganz klar in Gottes Wort definiert, was Ehe bedeutet. Also manche Gesetze sind falsch, selbst wenn unser Staat sagt, es ist richtig. Gott ist der Maßstab für richtig und falsch und nicht die subjektive Meinung von irgendwelchen Menschen. Also wir sind auf jeden Fall an Gottes moralisches Gesetz gebunden und nach dem Gesetz wird er uns auch richten. Und Jesus hat auch dieses moralische Gesetz Gottes, diese Ansprüche Gottes erfüllt. Wie wir in der Abendmahlsvorbereitung schon gesagt haben. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt, ein sündenloses Leben, ein absolut reines, heiliges, gottgefälliges Leben. Der Vater hat über Jesus gesprochen, hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und er hat dieses perfekte, heilige Leben, sündenlose Leben als Preis, als Erlösung für unser unvollkommenes Leben eingesetzt. Für unsere Sünden, für unsere Gesetzesübertretungen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also Jesus hat erstens dieses moralische Gesetz erfüllt, indem er perfekt gelebt hat. Aber er hat auch diesen anderen Aspekt erfüllt, die Strafe des Gesetzes für die Übertreter. Auch das hat er getragen und erfüllt in seinem Leib. Er hat unseren Platz am Kreuz eingenommen. Der Sündenlose nimmt den Platz des Sünders ein. Das ist übrigens der ganze Punkt an den Opfergesetzen. Der Sündenlose nimmt den Platz des Sünders ein und stirbt für ihn, damit er Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das ist das Bild. Also Jesus hat die Gerechtigkeit des Gesetzes in diesem Sinn auch erfüllt. In dem Moment, wo wir dieses Erlösungswerk Jesu für uns persönlich im Glauben annehmen und uns ihm anvertrauen und hingeben, wird unsere Schuld sozusagen auf ihn überwiesen und ist beglichen. Und sein perfektes, heiliges Leben wird uns zugerechnet. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, heißt es im Neuen Testament. Und deswegen können wir Gemeinschaft haben mit Gott, weil das Trennende weg ist. Und Jesus ist auferstanden, er lebt. Und als wir uns zu ihm bekehrt haben, ist er durch seinen Heiligen Geist in unser Herz eingezogen. Wir können Gemeinschaft haben. Und das ist der dritte Punkt. Und jetzt will er dieses heilige Gesetz Gottes, dieses moralische Gesetz in uns und durch uns erfüllen. Das, was richtig ist, das, was gut ist. Wir sind sein Leib. Er will sein heiliges, heiles Leben, das er vor 2000 Jahren in seinem irdischen Leib gelebt hat, jetzt durch uns ausleben. Also er will es immer noch erfüllen. Und das ist die Art und Weise, wie wir dieses moralische Gesetz erfüllen können. Nicht allein aus eigener Kraft, das wisst ihr aus eigener Erfahrung. Wir können das nur, indem wir uns ihm hingeben und uns ihm anvertrauen. Und zwar diese ständige Abhängigkeit, Tag für Tag, Minute für Minute, Situation für Situation. Sie müssen das sagen, jeden Morgen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin dein Tempel. Ich bin dein Leib, ich bin dein Zuhause, ich bin dein Werkzeug, ich bin dein Anzug in dieser Welt sozusagen. Und ich gebe mich dir hin, du darfst dich durch mich ausdrücken heute, um dein Reich zu bauen. Ich erlaube dir das, ich arbeite mit dir, ich strebe danach, ich stelle mich dir zur Verfügung. Das ist auch ein Punkt, den der Paulus anspricht im Römerbrief. Gottes Gnade ist kein Freibrief, ein Leben in der Sünde zu leben. So diese Einstellung, oh, lass uns sündigen, weil es gibt ja Gottes Gnade, es macht ja nichts. Total falsches Denken, sagt uns Paulus. Nee, Gottes Gnade ist unsere Kraft, ist unsere Befähigung, ein heiles Leben zu leben. Und in dem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Ein heiliges Leben zu leben. Titus Kapitel 2. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit, von dieser Sklaverei der Sünde, dass wir immer wieder dasselbe tun müssen. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Also das ist Gottes Plan für unser Leben. Und er hat Gnade für uns, so zu leben, ein anderes Leben zu leben, als bevor wir zu Jesus gekommen sind. Ohne Jesus ist das völlig unmöglich. Aber Jesus will sein Gesetz durch uns erfüllen. Christentum, biblisches Christentum ist vor allem eine Beziehung, keine Religion, keine Gesetzlichkeit, einfach nur das Befolgen von äußeren Regeln. Eine Beziehung zuerst. Und wenn wir in dieser Beziehung mit Jesus leben, dann erfüllen wir automatisch das Gesetz, wenn wir diesem Jesus, der in uns lebt, folgen. Wenn wir von Christus beherrscht sind, das ist eine Herrschaftsfrage auch, ne? Wenn wir von ihm beherrscht sind, wenn wir seinen Impulsen folgen. Der neue Bund wird uns auf das Herz geschrieben. Also wir wollen gerne von Herzen, von innen heraus so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat und uns gesagt hat. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also wir hören auf ihn, wir haben Gemeinschaft mit ihm, auf den Heiligen Geist in unserem Herzen. Das stimmt mit Gottes Charakter überein natürlich mit dem moralischen Gesetz. Und so, wenn wir geistgeleitet sind, wenn wir auf Gott in uns hören, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben, dann brauchen wir eigentlich gar kein äußeres Gesetz mehr, keine aufgeschriebenen Regeln mehr, dann wird er uns in die Wahrheit leiten. Und das erlebt man manchmal auch. Also zum Beispiel Leute, die schon ewig in wilder Ehe leben und dann bekehren sie sich zu Jesus und ohne dass ich oder irgendwer was gesagt hat, kommen auf mich zu und sagen, hey du, wir sollten heiraten. Es fühlt sich nicht mehr richtig an, einfach so zusammen zu leben. Und das ist der Heilige Geist in ihrem Herzen. Er stimmt mit dem überein, was in Gottes Wort steht, natürlich. Das ist die Bestätigung, das ist die Betriebsanleitung. Ne? Also wenn wir unser Gewissen verdreht haben, können wir es neu ausrichten daran. Oder von mir aus Leute, die Drogen genommen haben, sich besoffen haben, bevor sie zu Jesus gekommen sind und dann kommen und merken, hey, das fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Hier, der Geist Gottes in meinem Herzen, da ist diese Korrektur da. Ich kann so nicht mehr leben, ich will anders leben. Wir wandeln im Geist und so können wir das Gesetz erfüllen. Und Jesus hatte das ganze Gesetz, den ganzen Willen Gottes für uns zusammengefasst. Ganz einfach Gott lieben und den Nächsten leben. Gott lieben zuerst. Und wenn du Jesus liebst, dann willst du das tun, was ihm gefällt, oder? Ist ganz normal, wenn wir verliebt sind. Und dann wirst du nicht das tun, was ihm nicht gefällt. Als wenn du verknallt bist und verliebt bist und du willst mit deiner Liebsten ausgehen, dann nimmst du sie nicht mit an den dreckigsten, finstersten Ort, den du finden kannst. Und dann gehst du auch nicht verschwitzt und dreckig und ungeduscht, Arbeitsklamotten, Klamotten, die sie hasst vielleicht. Und wir Männer reißen uns zusammen und wir rülpsen nicht und fluchen nicht und erzählen keine schlechten Witze. Warum? Weil du ihr gefallen willst, weil du sie liebst. Liebesbeziehung verändert dich. Besonders wenn du eine Liebesbeziehung hast mit einer heiligen Person. Mit einer perfekten Person, einer reinen Person, das verändert uns. Und so ist es mit unserer Gemeinschaft mit Jesus. Und so, wenn du ein gesetzloses Leben lebst und dir sozusagen selbst gesetzt bist, tust, was immer du willst, dann offenbart es schlicht und einfach zuallererst ein Beziehungsproblem. 1. Timotheus sagt uns, das Gesetz ist nicht für die geistlich Gesinnten da, die brauchen das nicht. Das Gesetz ist für die Ungeistlichen, für die fleischlich Gesinnten, irdisch Gesinnten, für die Rebellen, für die Gesetzlosen, um sie zu überführen und zu ermahnen, ihnen den Spiegel vorzuhalten und sagen, hey, das ist falsch, das ist nicht richtig. Und sie so zu Jesus hin zu treiben. Das ist der Zweck des Gesetzes für die Gesetzlosen. Aber für die Nachfolger ist Jesu Plan, durch uns zu leben. Und vielleicht ist das ein Punkt, wo wir Schluss machen können heute. Jesus will durch dich leben. Jesus will durch mich leben. Und wenn wir ihm immer perfekt hingegeben sind, könnten wir wirklich perfekt so leben wie er. Und das ist der Knackpunkt, gell? Warum wir immer wieder auf die Nase fallen. Weil wir aus dieser hingegebenen Vertrauensbeziehung immer wieder aussteigen und unser Leben in unsere eigenen Hände nehmen wollen. Aber der Fokus ist das Herz. Wenn wir unser Herz reinhalten vor Gott, dann wird auch unser Leben rein sein. Und damit mache ich Schluss heute. Vielleicht ein bisschen theoretische Bibelstunde heute. Zu den Anwendungen kommen wir das nächste Mal. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt zum Erkennen, was ist der Platz, was ist unsere Beziehung zu Gottes Gesetz? Und vor allem, wie können wir es erfüllen? Und die Antwort ist gar nicht. Es kann nur Jesus. Also die Herausforderung für uns, für jeden Einzelnen ist, an Jesus dran zu bleiben. Okay? Lebt in Beziehung mit ihm. Redet viel mit ihm. Hört auf ihn. Diese Armbändchen, was würde Jesus tun? Das ist eine gute Frage. Und wenn du dir nur diese Frage stellst, dann wirst du in 98% deiner Entscheidungen das Richtige tun. Amen. Herr Jesus, so bitten wir dich, dass du uns nahe an dir hältst. Wir brauchen dich. Du selbst sagst, dass wir ohne dich nichts tun können. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir können ohne dich nicht leben. Und so, Vater, schenk uns ganz nah, ganz neu diese Nähe zu dir. Schenk uns das, bewusst mit dir zu leben, bewusst an dir dran zu bleiben jeden Tag. Und fach unsere Liebe immer wieder neu an, wenn wir an dich denken, was du für uns getan hast, wie wunderbar du bist, wie groß deine Liebe zu uns ist. Und lass uns so mit dir gehen, ganz einfach. Keine riesengroßen Regeln, einfach dich lieben. Und an dich durch uns lieben lassen, andere Menschen. Das ist alles. Und das ist so einfach, dass es mein Kleinhirn sich merken kann und kapieren kann. Ich danke dir, dass du es nicht kompliziert gemacht hast. Und so füll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Füll uns ganz neu in unserem Leben, dass du uns bestimmst und du uns dominierst. Und nicht wir selbst, unser Eigenwillen. Denn dein Weg ist das absolut Heilste und absolut Beste für uns. Davon sind wir überzeugt. Stärke uns, füll uns. Halt uns nah bei dir. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit Nähe zu sich selbst. Das ist das Allerwichtigste. Amen.